Segelreporter, der Podcast mit Carsten Kemmling und Stefan Boden. Alle 14 Tage neu, alles rund ums Thema Segeln. Präsentiert von Sekuma. Rettungswesten made in Germany.
Herzlich willkommen bei einer regulären Folge unseres Segelreporter-Podcasts. Eine Folge ohne Vonnegut Globe, also die Hörer, ihr müsst den Tracker nicht bedienen. Ihr könnt euch zurücklehnen, wie wir auch. Wir sind jetzt heute mit einer regulären Folge praktisch die Doldrums der Podcasts in Deutschland.
Ach, deshalb sprichst du so, jetzt verstehe ich das.
Und die Stimme im Hintergrund ist Odysseus Podcasten, Kemmling. Hallo Carsten.
Moin.
Hi. Das letzte Mal haben wir uns vor 2 Wochen gesprochen, da warst du noch in Barcelona, ne?
Ja, für den Podcast, aber wie du richtig schon gesagt hast, hin und wieder, wir haben ja noch so ein anderes Thema, was wir gerade relativ doll bespielen.
Ja, ich meine für den regulären Podcast.
Ja, ne? Da hast du recht.
Darf ich kurz den Zuschauern, den Zuhörern,
ja,
wir sind ja nicht bei Wetten, das, also den Zuhörern, kurz erklären, dass du seitdem von Barcelona zum Comer See gefahren bist mit deinem Renault Trafic, wo die Motorleuchte leuchtet, hast dort dein Containerchen angepinnt, bist von da nach Le Sable d'Olonne und bist jetzt in Hamburg, richtig?
Richtig, genau.
Das und seitdem haben wir ungefähr 500 Folgen aufgenommen über die Vonnegut Globe. Es ist gerade echt, wir wollen nicht über die Vonnegut Globe sprechen.
Haben wir uns verboten.
Ich werde gleich trotzdem auf etwas, ich vermute, dich auf etwas ansprechen, was dich sehr schmallippig werden lässt, sagen wir es mal so. Also wir haben ja, ich meine, es macht echt irre Laune. Dieser Podcast, es ist halt auch tierisch anstrengend, muss man sagen, aber wenn du siehst, dass da irgendwie, weiß nicht, mittlerweile sagen muss man 5-stellig Menschen hören, in so einem bestimmten Zeitraum, denkt man so, Wahnsinn. Aber um dieses Thema Vonnegut Globe abzuschließen, Carsten, wo liegst du in der virtuellen Vonnegut Globe eigentlich?
Ach Mann, du hast es immer gesagt, ich habe auch immer gesagt, ich mache da mit, jetzt habe ich es immer noch nicht geschafft. Ich schreibe zu viel darüber, aber ich habe mir vorgenommen, vor den Doldrums noch einzusteigen. Man kann da ja wirklich nochmal später einsteigen und dann habe ich so die Hoffnung, dass dann alle in der Flaute liegen. Man wird ja immer so ein bisschen, so weiß ich jedenfalls bei den letzten Malen, wo ich auch schon mal später eingestiegen bin, man wird nicht am Start eingesetzt, sondern irgendwo so knapp hinter dem Hauptfeld und ja, mache ich noch.
Es schlagen allerdings, muss ich sagen, 2 Herzen in meiner Brust. Das eine Herz ist, macht ja Spaß, das andere Herz ist, Carsten, fang da nicht mit an, weil Anja ist auch dabei, meine Frau.
Ja.
Und Anja hat den richtigen Begriff dafür gewählt, es ist wie ein scheiß Tamagotchi.
Ja,
du musst dich ständig zum Kopf. Kennst du noch Tamagotchis?
Ja, kenne ich auch. Ja.
Ich habe mal in einer Werbeagentur ein Praktikum gemacht, also langes Praktikum, in einer guten Werbeagentur in Hamburg. Und dann ging der Geschäftsführer in den Urlaub 3 Wochen und hat mir das Tamagotchi gegeben, und ich mich zum Kümmern. Ich habe nachts nicht schlafen können, weil ich dachte, es stirbt. Und ich kann diesem Geschäftsführer nicht ein totes Tamagotchi übergeben. Und es ist mit diesem. Ich bin froh, dass ich nichts gekauft habe. Wenn ich irgendwie Segel gekauft hätte und alles Mögliche, ich würde durchdrehen. So,
Ich habe das ja auch schon mal gemacht. Ich habe es ja auch schon mal. Also war das auch noch nicht so. Was hast du gesagt? Kostet 290 Euro, wenn man sich da Segel kauft oder was?
Nein, oder du kannst das Komplettpaket kaufen.
Ja.
Es ist natürlich auch diese Falle. Also ich habe das mal angeguckt, was die für Bezahlmodelle. Dann kommt so, ja, kannst du Autorouting machen, ist super, wenn du da irgendwie um so eine Insel rum willst, denkst du super. Mhm. Dann kommst du mit deinen Punkten nicht hin, dann musst du, ja, kannst du kaufen für 19 Euro. Dann rechnest du mal, mit den 19 Euro komme ich um diese Insel. Es folgen aber noch wahnsinnig viele Inseln. Und dann kannst du das Komplettpaket kaufen für 299 Tacken. Ich bin sehr froh, ich bin auf Rang 238.000. Das finde ich bei, weiß nicht, mittlerweile 600.000 ganz okay.
Natürlich.
Aber da sind die, Alter, die müssen dann Geld verdienen. Also in 4 Jahren, Leute, ich nenne das Stefans Vonnegut Globe, meldet euch da an. Dann bin ich reich, dann kriegt ihr jeden Tag 10 Podcasts, wenn ihr es gerne hört.
Ja, ich habe das ja vollzogen. Ich segel ja dieses andere Virtual Regatta Inshore. Ne?
Also Contender oder was gibt's da auch?
Nein, online natürlich. Und wir haben ja da auch immer deutsche Meisterschaften sogar. Ich habe jetzt schon lange nicht mehr gemacht. Ich zahlte auch 10 Euro im Monat irgendwie, um da irgendwie VIP-Status und naja, um alle Sachen, auch um die Windrichtungsanzeige da irgendwie zu haben. Das hat sich gelohnt. Ich habe es auch schon länger nicht mehr gemacht. Aber es hält mich eigentlich durch den Winter. Aber ich weiß, dieses Offshore-Ding, das hat dann, klar, zum Volvo Ocean Race, das habe ich da auch gemacht. Und da war das auch noch nicht so teuer. Und dann gab es auch richtige Rankings und gibt es ja nach wie vor auch. Das sind da welche, die, du kannst ja da, ich habe mal den Typen kennengelernt, der hatte da irgendwie gewonnen und war dann irgendwo, wo ist denn der, zu irgendeiner großen Regatta eingeladen worden, und das ist ja alles ganz spannend. Aber ich weiß eben auch, wie ich mich dann geärgert habe, und das kann ich nachvollziehen, in der Nacht dann an irgendeiner so einer Ecke das Routing nicht hinbekommen, und dann hing der da irgendwie die halbe Nacht irgendwie auf Land, und das ist nervig, aber das ist natürlich auch der Spaß. Und ich weiß, das machen viele, und ist auch wirklich cool, um so ein Verständnis dafür zu entwickeln, was da draußen denn passiert. Und naja, wird die Entwicklung noch weitergehen.
Jetzt haben wir einen virtuellen Einstieg gefunden, das einzige Retterthema des Abends. Und zwar SailGP. Da hat sich ein bisschen was getan. Das geht wann geht das los? Am Wochenende, ne?
Am Wochenende, ja.
Ich krieg neben der Vendée Globe, Familie und dem ganzen Dopp-Wahnsinn nichts mit. Also, vermutlich war ich heute noch nicht einmal auf Toilette. Das mache ich nachher, wenn dieser Podcast beendet ist, bevor ich ihn
das
schneide.
Das Thema können wir dann auch nochmal.
Machen wir mal in Ruhe. Ja, genau.
Wir machen mal in Ruhe.
Aber SailGP, da ist bei das ZDF, richtig?
Ja, das war die Big News, und ich muss dazu sagen, dass eben von meiner Odyssee erzählt. Ich war dann ja Dienstag, bin ich zurückgekommen. Also hab dann nochmal 2 Tage, hab dann irgendwie irgendwo auf einer Barstätte nochmal irgendwo geschlafen im Bus und dann ein bisschen langsamer zurück, und bin dann aber am Mittwochabend direkt, war im NRV, hat sich, also in Hamburg hier am Verein, hat sich das deutsche SailGP-Team vorgestellt vor der Saison, eben zum ersten Mal auch hier in dem Umfeld. Und ja, Erik Heil war da und der Geschäftsführer und Anna Barth, die Strategin, 20 Jahre junges Mädchen, total cool, habe ich da erstmal nicht kennengelernt. Naja, und die haben es im Grunde ein bisschen vorgestellt, wo es dann, worum es denn eigentlich geht, ein bisschen Hintergründe erzählt, und also wirklich aus dieser Vendée Globe Welt, alle, naja, reden ja natürlich auch drüber, auch gerade in unserer Szene und noch viel mehr als unsere Szene. Aber SailGP geht eben auch los, und das ist ja das nächste große Ding. Und fast in so einem Nebensatz haben die erwähnt, naja, und dann ZDF steigt da ein, und naja, und vor 3 Tagen, ach so, mich rief dann vorher noch, oder 2 Tage später rief mich Nils Karben an.
Allen Leuten bekannt von dem legendären Interview mit Toni Kroos.
Genau, aber da ist er dir natürlich bekannt, aber der ist natürlich der ZDF-Segelexperte.
Ja, ich kenne Nils. Nils hat schon auf der Boot 2013 zusammen mit mir Bier trinken auf Digger gesessen, als ich den ausgestellt habe. Cool. Ja, Nils ist super. Ja, ich finde aber das Interview auch super.
Ja, das ist genial. Das hält ihm natürlich auch nach so ein bisschen. Es gab ja große Diskussionen, und wer jetzt da cool war und ob Toni nicht cool war oder wer auch immer. Es ist ja auch egal, aber er hat neben dem, also er ist ja selber in der damaligen DDR, hat er schon auf höherem Niveau gesegelt, war, glaube ich, auch in der Kinder- und Jugendsportschule, ist deshalb selber nicht nur Moderator im Bereich Segeln, sondern eben auch selbst Experte. Und naja, hängt das Thema Segeln oder kämpft er natürlich auch für, dass es im ZDF dann auch erscheint. Ich weiß,
was
bei Olympia,
super ist, dass es solche Leute gibt, die da.
Ja, das ist Stand total machen. Wichtig, genau.
An dieser Stelle Grüße an Nils Karben.
Ja, genau. Und ich weiß aber, dass er bei Olympia, das hat er vielleicht ganz geschickt gemacht, hat er gesehen, da hat er eher in der Nacht hier Wellenreiten kommentiert. Was war das? In Tahiti, glaube ich, ne? Während Tobi Schadewald für den ZDF da tagsüber warten musste auf Wind, wie wir uns erinnern. Aber ja, wie auch immer, also er hat sich da reingehängt und sagt, du, jetzt kommt die Pressemitteilung, die kam dann auch am nächsten Tag, und passte dann perfekt, und ich musste gar nicht so viel, ich wollte erst was drüber schreiben, die Big News, und jetzt kommt's im ZDF, aber neben Vendée Globe ist eigentlich nichts anderes Big News, also dafür war ich da ganz dankbar. Aber ich kann ja kurz erzählen, also was wir da erzählten am Mittwoch beim NRV, ich fand das auch, genau, ZDF als Partner, ich habe mir so ein paar Stichworte gemacht. Ich wollte eigentlich noch für heute oder auch neben Ronny Globe noch eine Geschichte über das LGP machen, weil es, wie gesagt, am Samstag fängt es ja an in Dubai, die nächste Saison, die fünfte Saison, erstmalig mit 12 Teams.
Fünfte ist das schon.
Die fünfte Saison.
Wann Kinder, wie die Zeit vergeht.
Krass, ne? Ja, es ist echt so.
Und also als ist das jedes Jahr, ne?
Ja, es ist ja immer so überlappend, ne? Also deshalb fangen die jetzt an und die eigentliche Saison geht ja nächstes Jahr, sonst haben sie das schon mal noch mehr in dem einen Jahr. Warum auch immer, es passt uns gar nicht rein, ne? Aber genau, ist das nächste große Drin-Ding und die, ja, man wusste ja auch am Anfang nicht so genau, wo geht denn das eigentlich so hin und Larry Ellison buttert da Geld rein, ja schön, der macht sich da seinen Spielplatz und Russell Coutts macht irgendwie macht so das Gegenstück zum America's Cup, weil er sauer ist, dass er da nicht mehr dabei ist und keine Ahnung. Und jetzt machen sie eben mit viel Geld von Larry halt da ihre Nummer. Aber, ja.
Sie machen praktisch den Larry, oder?
Genau, richtig.
Daher kommt genau das Sprichwort.
Daher kommt das. Sie machen den Larry im Segelsport. Also im Grunde ist es ja nichts anderes als Russell Coutts, der schon ewig seinen Traum hatte, da so eine Liga zu entwickeln, wo die besten Segler der Welt tatsächlich segeln, aber auch von leben können. Also ist im Segelsport, dieser America's Cup ist ja so, da haben wir auch schon drüber gesprochen, sehr, ja, so ein bisschen künstlich, das ist ja nichts Nachhaltiges im Sinne von businessmäßig nachhaltig, also dass da so viel reingeht, wie auch rauskommt, also an Aufmerksamkeit, sondern weil da eben, man braucht diesen Milliardär oder vielleicht sogar zwei oder drei, jedes Team braucht so einen, der so ein Team ja dann eben am Leben hält, wie sei es Ineos und selbst die Neuseeländer haben ja auch einen Milliardär im Hintergrund, nicht ganz so doll wie die anderen. Naja, aber das ist ja natürlich nicht nachhaltig, wenn die keine Lust mehr haben, dann gibt's das nicht mehr, aber SailGP ist da eben anders, hat einen anderen Ansatz, die Teams werden inzwischen nach einem Franchise-System verkauft und sind auch, glaube ich, bis auf drei inzwischen alle verkauft und tragen sich selbst. Naja, und jetzt geht halt die nächste Saison und jetzt ist das völlig irre. Ich meine, ich war ja nun gerade Barcelona, America's Cup und die ganzen Player, die da eben auch in den wichtigen sportlichen Posten waren, wie Steuermann und oder Steuermänner, muss man ja sagen, waren ja immer zwei Steuermänner und Vollcontroller und Wing-Trimmer. Die sind jetzt quasi, sind die gleichen, die eben auch jetzt beim SailGP die Rolle spielen. Und da ist Deutschland eben dabei. Und was habe ich mir jetzt noch aufgeschrieben, weil ich ganz spannend war. 10 Millionen kostet eine Saison. Deutschland macht das ja Herr Riedel und Thomas Vettel? Nee. Wie heißt der Vettel?
Sebastian Vettel.
Unser Rennfahrer. Sebastian Thomas Vettel. Riedel, genau. Thomas Riedel wollte ich sagen und Sebastian Vettel.
Thomas Riedel, darf ich nicht fragen, wer das ist?
Ja, Thomas Riedel ist ein sehr erfolgreicher Unternehmer im Bereich Übertragungstechnik, also Audio und so. Der macht die ganzen.
So wie wir praktisch.
So wie wir, genau. Wie habe ich mir das erklären lassen in dem Business, so im Veranstaltungs-Business-Bereich, kannst du dich nicht genau definieren, aber gerade so Fernsehübertragung, das ist das wohl die Marke überhaupt und deshalb kennt das auch allen, macht da wohl einen ziemlich guten Job und auf jeden Fall viel Geld.
Was treibt solche Leute? Kannst du mir das sagen? Also du kennst ja dich so ein bisschen, was treibt so ein Vettel, will der, ich meine, bei dem ist egal, was passiert, der wird immer noch dreimal warm essen können, der fällt nicht so zu Armenrecht und so ein Riedel, machen die das, um Geld damit irgendwann zu generieren oder sagen die, sind das Enthusiasten und sagen, komm, ich pump da mal was rein, ich finde das geil?
Ja, ich glaube tatsächlich, wie ich eben sagte, der Unterschied zum America's Cup, das sind dann eher die Enthusiasten oder egal, ich habe ein bisschen in der Portokasse für ein Vettel. Ja, der hat ja auch keinen Business-Anspruch. Der findet das, glaube ich, einfach cool. Hat wahrscheinlich ein bisschen Geld verdient in seiner Zeit und ist auch immer noch gut im Geschäft. Da muss man, glaube ich, nicht drüber reden. Ne? Aber Herr Riedel, ich glaube, das ist echt eine Business-Idee. Klar, ist das der hat schon gesehen, der hatte auch mit Russell Coutts und mit der SailGP zu tun, weil ja, da hören wir ja auch diese ganze Übertragungstechnik. Ne? Wir kriegen ja den Audio als bei den TV-Übertragungen geliefert und das ist ja ein wichtiger Teil der ganzen neuen Übertragung.
Ja, was auch cool ist dabei, finde ich. Ich fand das beim Merk, das gab echt cool.
Ja, aber eben wie gesagt, auch SailGP und bei SailGP steckt eben Riedel drin. Also das ist genau seine Technik und deshalb haben sie ihn wohl auch, es ging wohl mal drum, ja, wer könnte das in Deutschland eben machen, und dann war er da quasi, als, also in der gesamten CellGP-Orga, da ist er wohl ein wichtiges Rädchen und mit seiner Technik, und dann hat sich das daraus entwickelt und so, warum nicht selbst? Und dann hat er irgendwie Vettel gefragt und dann ging das plötzlich irgendwie los. Und
ja gut, dann könnte man auch sagen, das ist wahrscheinlich für eine Plattform, sich zu zeigen und zu sagen, genau, Guck mal, wie gut meine Technik funktioniert.
Genau. Na, klar. Genau. Also es ist in dem Fall wirklich, glaube ich, ein Geschäftsinteresse, wenn das alles nicht so hinhauen würde wie, ja, ich weiß nicht, man gibt sich ja für so ein, ist ja immer ein Risiko, auch ein neues Geschäftsfeld aufzumachen und dann gerade so eine neue Liga irgendwie, und dann gibt man sich ja ein paar Jahre und sagt mal gucken, wie lange das geht. Und ja, ich habe jetzt auch gehört, oder was, ich fand das ganz witzig, was sie gesagt haben. Also die erste Liga, die erste Saison des deutschen Teams war eigentlich nur das Ziel, in Zitat, sich nicht lächerlich machen. Fand ich eigentlich ganz, ganz süß. Also die hatten ja wirklich keine, als Neueinsteiger hast du da kaum Chancen, irgendwie Gas zu geben. Und das scheint Herrn Riedl eben auch gefallen zu haben, wie genau das, wie lange das jetzt ausgelegt ist, das Projekt. Ist mir jetzt nicht so klar, ich meine 3 Jahre oder so. Und bis dahin haben sie natürlich, ja, wollen sie natürlich weiterkommen, und so, da guckt, glaube ich, so ein Teambesitzer schon drauf. Was machen die Jungs und Mädels? Wir haben ja auch eine Frau dabei, wo ich eben sagte, immer Anna Barth, die das tatsächlich jetzt auch komplett die gesamte Saison macht, sonst haben die sich gewechselt da mit abgewechselt mit Sophie Steinlein, die macht jetzt, aber Anna, haben sie auch gesagt im Team, die haben da wohl abgestimmt, ja, ist besser mit einer Frau durchgehend zu segeln, als zwischendurch zu wechseln. Und dann haben sie gesagt, ja, mit wem machen wir's? Und dann hat Anna irgendwie grünes Licht bekommen. Also die macht auch, die ist eine der besten, naja, Opti-Seglerinnen aus Deutschland gewesen, lange Zeit, ist noch gar nicht so lange her. Und macht aber auch eine 49er-Kampagne und hat da auch, ich fand es sehr beeindruckend, auch ja, vor den Zuhörern beim NRV da berichtet über ihre Aufgabe, über das Projekt an der Seite von Erik Heil, und das finde ich schon alles sehr spannend. Die muss ich da voll drauf fokussieren dann. Das ist ja doch eine Entscheidung, sowas auch zu machen, so ein ganzes Jahr. Und
wo geht das denn los? Am Wochenende starten die, ne? Wo ist das dann?
Genau. In Dubai ist das erste Event.
Dubai, und wo kann man das gucken dann? Im ZDF? Ist das live oder wie machen die das? Oder Sportreportage?
Ja, so wie ich das verstanden habe, sollen die ersten Übertragungen in der Mediathek ablaufen. Das muss cool. Ja dann auch genau live in der Mediathek.
Ja, so wie Olympia, ne? Das liegt ja nicht im Hauptkanal, aber Mediathek
muss
das
anmachen, ja. Okay. Richtig, genau. Und das deutsche Event soll aber auch im Hauptkanal dann gesendet werden. Das findet ja in Sassnitz statt im August. Und und dann gucken sie wahrscheinlich auch, wie viel, ja, die testen sich daran, wie viel Einschaltquoten gibt das, kann man das breiter steuern. Aber erstmal ist es in der Mediathek. Und was schon Big News ist. Und dann geht das los. Genau, in Dubai war es beim letzten Mal schon. Das war ein sehr flaues Event. Da muss man nochmal abwarten, ob das kann jetzt natürlich auch dann wieder so sein. Das Revier ist natürlich nicht überall immer gleich. Aber nee, und dann geht's nach Down Under. Ich glaube, erst nach Auckland, Neuseeland, und dann Sydney, in Australien, und ja, dann sind das 14 Events, also die haben nochmal aufgerüstet, und auch Teams sind 2 mehr, 12, wobei beim ersten Event sind es nur 11 Teams, das ist auch ein bisschen komisch, weil die Franzosen wollen wohl ein neues Boot haben, und das ist aber noch nicht fertig, und das übernehmen sie dann erst beim nächsten Event in Auckland, dann soll es wohl dann fertig sein, also im nächsten Jahr dann auch. Und deshalb wird das erste Event zu 11 gesegelt, und sie kriegen dann Mittel der Plätze für das erste Event dann gut geschrieben danach. Ist wohl immer so die neue Teams. Gerade ganz spannend, dass Italien ist jetzt neu dabei, tatsächlich mit Jimmy Spithill, der seine Karriere beim America's Cup offiziell beendet hat und auch beim US-Team ja vorher gesteuert hatte, das beim CellGP, also das ist ja einer der großen irgendwie der Szene, aber der ist jetzt, hat sich quasi aus der aktiven Rolle so ein bisschen zurückgezogen, hat er ja bei Luna Rossa, bei den Italienern gesteuert, beim America's Cup, und der hat jetzt in dieser Funktion, ist immer noch Italiener nah und führt das Team, leitet das Team, aber eben ganz neu die Nachricht auch, dass Ruggero Tita den Steuermannsplatz übernimmt. Und
du hast irgendwas von einer Ablöse erzählt oder geschrieben vorhin, ne? Dass Lars so im Vorbeigehen, also wirklich im Vorbeigehen, weil Kind und Frau und alles Mögliche kam, das hat auch damit zu tun. Erzähl mal.
Ja, natürlich, wobei, wie gesagt, bei den Italienern ist das noch nicht, die bilden ja quasi ein neues Team. Doch, aber hast du recht, die sind tatsächlich, ist eine der großen Änderungen in dieser Saison, dass diese Nationenregel ja gelockert wurde. Normal mussten mit 3, 4, 5 von dem Land natürlich auch mit dem Team sein, und dann durften die neuen Teams, die mussten erstmal nur 3 von dem einen aus dem einen Land haben. Für Deutschland natürlich total schwierig, da gute Leute zu finden, und deshalb segelt Deutschland ja auch mit einem Briten und einem, ich glaube, Australier zusammen, haben dann auch noch hatten am Anfang eine Brasilianerin dabei, wie auch immer. Da waren, das ist ja außer dem Steuermann Erik Heil, ist ja nur Anna inzwischen dabei und dann noch 2 Grinder aus Deutschland. Also sehr international.
Und die für sollten, die neuen Teams. Ganz kurz, ich hätte eine tolle Idee, Carsten. Mhm. Die sollten Toni Kroos, der hatte jetzt Zeit, die sollten den als Grinder einstellen. Das wäre lustig für Nils Karben, finde ich.
Vielleicht ist ja Herr Vettel irgendwie vor oder sowas.
Ja, genau.
Das kann schon sein. Ja, aber deshalb ist aufgrund dieser Regel, wo die sagen, nee, es müssen jetzt nur noch 3, glaube ich, wenn sechs Leute segeln, die segeln ja manchmal auch nur zu 5, wenn der Wind wenig ist, damit die früher abheben, oder auch nur zu 4. Aber wenn 6 Leute segeln, müssen nur noch 3 aus dem Land kommen. Und das heißt, ist tatsächlich so eine Art Transferkarussell in Gang gekommen. Das heißt, bei den guten Teams, jetzt bei den Australiern, wo ja die auch genug gute Segler haben aus ihrem Land, ist dann jetzt zum Beispiel Kyle Langford abgeworben worden. Ich glaube, das ist der Wingtrimmer von den und die Australier haben ja ganz viele Events gewonnen. Beim letzten Mal sind sie, glaube ich, 2. geworden als Top-Team. Und die Italiener haben es zum Beispiel ihnen jetzt eingebaut. Auf der anderen Seite ist Giles Scott, der ja eigentlich den America's Cup steuern sollte für Ineos Britannia, irgendwie muss da was schiefgelaufen sein mit Ben Ainsley, weil der hatte ihn ja eigentlich so auf.
Ach, der durfte irgendwann nicht mehr.
Der hat ihn ja eigentlich aufgebaut in dem Sinne, dass er sogar den CellGP für England steuern sollte. Und plötzlich, war Ainsley aus dem CellGP raus, das Team gehört ihm sogar persönlich. Und dann dachte er, ach ja, macht ja alles irgendwie Sinn. Aber dann war Giles Scott eben auch nicht mehr der Steuermann für das britische America's Cup Team. Da scheint irgendwas passiert zu sein. Jedenfalls kurz danach kam dann die Nachricht, Giles Scott segelt auch nicht mehr für die Briten CellGP, sondern eben für Kanada.
Krass.
Und für diesen Transfer soll tatsächlich erstmalig eine Ablösesumme gezahlt worden sein. Das wurde auch vermeldet. Und das wäre jetzt natürlich schon eine neue Geschichte. Das wäre ja nur logisch, weil es gibt so viele Wechsel. Dylan Fletcher, jetzt der Steuermann von Ineos Britannia, der hat quasi seinen Job jetzt bei den Briten übernommen. Das ist ja der 49er-Olympiasieger. Dann ist die Neuseeländer haben ihren America's Cup Trimmer Maloney verloren an. Wo segelt der? Ach so, der beim neuen brasilianischen Team, genau, Brasilien, der steuert erstmalig eine Frau, nämlich die Olympiasiegerin, zweimalige Olympiasiegerin, Martin Grail, das war auch mega spannend. Die haben sich also so ein richtiges Top-Team zusammengekauft, und das sehen tatsächlich die Deutschen so ein bisschen mit gemischten Gefühlen, weil die sind eigentlich eher dabei, ihr Team so aus dem eigenen Bestand zu pushen und auch dran festzuhalten, nicht so viel zu wechseln und auch die Erfahrung zu sammeln, um dann auch einfach irgendwie gut zu sein. Muss man mal sehen, wie sich das nachher dann entwickelt.
Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, Spielerberater zu werden. Da kann man ordentlich Kohle machen, ne? Wenn sich das etabliert.
Stimmt.
Nee, ja.
Du hast recht.
Warum nicht?
Das ist nicht so doof. Ja.
Demnächst stelle ich dich vor mit dem Pini Cihavi der Segelszene. Ne? Den hat Hoeneß den blutrünstigen Piranha genannt.
Ja, du hast recht.
So, wie komme ich jetzt?
Was ist deine Rolle für dich?
Ich frage mich jetzt, wie ich von SailGP zum nächsten Thema komme. Ich weiß wie.
Ja. Breiter Schritt oder
großer. Wir machen eine kurze Werbung.
Aber du kriegst es hin.
Bisschen Geld brauchen wir auch dafür, ne?
Werbung. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an Sekomar für die Unterstützung dieses Podcasts. Die Rettungswesten von Sekomar kennt ihr ja sicherlich alle. Ich war selbst mal in der Produktion zu Besuch und wenn man das gesehen hat, weiß man, warum die Produkte von Sekomar einen so guten Ruf haben und über einen solch hohen Qualitätsstandard verfügen. Allein zu sehen, welche Maschinen dort in der Produktion stehen, um die Westen herzustellen, zu warten, zu testen oder um zum Beispiel CO2-Patronen zu wiegen und zu kontrollieren, ist beeindruckend. Übrigens, denkt an die regelmäßige Wartung eurer Rettungswesten. Auf der Website von Sekomar, www.sekomar.com, könnt ihr nachsehen, wo es Wartungsstationen und Partner gibt. Außerdem findet ihr dort genau die Weste, die zu euch passt. Also danke an Sekomar, besucht mal die Website, wir verlinken das hier auch nochmal in den Shownotes. Weiter geht's und Werbung Ende.
So, und nochmal außerhalb dieser Werbung, danke an Sekomar, dass ihr dabei seid, das ist ganz toll. Das nächste Thema, ach komm, wir bleiben beim schnellen Segeln. Mhm. Finde ich ganz lustig, weil es kam gestern auf Segelreporter diese Geschichte mit diesem, wie heißt das? Score, du weißt es. Dieser
Score.
Score A. Ja. So ein Plattbug-Fahrtenschiff mit Foils. Und das wäre sehr lustig, weil als ich diesen Artikel las, saß ich gerade an der Kolumne für nächsten Freitag, wo es genau um dieses Thema geht, weil jetzt natürlich durch die, ich muss das Wort nochmal sagen, Vendée Globe, natürlich wieder viel über das Foil gesprochen wird und ich auch so Kommentare irgendwo lese in diesen Medien, die sich sozial nennen, wo Leute sagen, ja, warte mal ab, in 10 Jahren werden wir alle foilen und ich heute darüber gestern darüber geschrieben habe, warum ich nicht glaube, dass das so kommen wird. Und dann kommst du um die Ecke, oder Judith vielmehr, mit dem Artikel.
Ja, dieses liebe Grüße an die Kollegin aus
Judith Meyer-Dulloff, ja. Schönen Grüße nach Österreich. Ja. Und
sehr schön.
Glaubst du, also es ist ein vollendes Fahrtenschiff, glaubst du, dass sowas eine Chance hat?
Ja, ich weiß ja gar nicht, ob das so richtig voll, das kann ich mir ehrlich gesagt auch gar nicht. Ich habe ja jetzt dann diese Polare nochmal gesehen. Ja, die sollen ja 20 Knoten soll das Ding fahren. Also das wird, glaube ich, nicht so vollen wie jetzt da die Boote, die wir kennen. Aber es ist schon, glaube ich, extrem leicht. Das ist, glaube ich, das Ding. Ich glaube, wo sich ja auch viele Leser so Gedanken drüber machen, dann würde ich, ist sowas hübsch eigentlich.
Also, ach gut, wie siehst du das denn? Das finde ich immer.
Ist eigentlich müßig, ne?
Also ja, die
Diskussion. Aber ich höre das immer, wie hässlich und dann kann man immer nur Kotztüte und keine Ahnung. Aber ich finde zum Beispiel ein Foto, wenn man das sieht, das ist aber, sind ja alles noch so Renderings oder Renderings, wo man das auch so ein bisschen abheben sieht, das wird's schon irgendwie hinkriegen dann, aber das ist ja gar nicht so wichtig, aber.
Ich meine, man muss, das ist so eine grundsätzliche, fast schon philosophische Frage, was sieht gut aus? Ja, also das muss man natürlich, das kann man nicht beantworten. Ich find's immer bemerkenswert, seitdem ich irgendwie in der Öffentlichkeit mit Booten unterwegs bin. Sei es von Digger damals, weißt du, da habe ich dann eine Folie und schwarze Segel drauf gemacht. Kriegst du auch auf die Fresse, weil die Leute, das sieht total hässlich aus.
Die Variante 18, ne?
Genau, die Variante 18. Jetzt und jetzt auch zuletzt Gisela, wo ich diesen Rumpf saniert habe und habe sie grau in so einem, fast schon Militärgrau von Helge. Hallo Helge, kommt gleich noch.
Ja.
Lackiert, weil ich das einfach schön fand. Und da gibt's auch wieder einen drüber. Und dann machst du so ein HM-PU-Deck drauf. Das Lustige ist, Carsten, das muss ich dir aus eigener Erfahrung sagen, ich gucke mir gerne Profile an, die sagen, dass was hässlich ist. Ich finde übrigens, man kann schreiben, ich finde es hässlich. Was man nicht schreiben kann, ist zu sagen, das ist hässlich. Ja. Weil wenn man das sagt, ist richtig, man Gott und legt das fest. Ja. Ich finde es nur bemerkenswert. Wenn du schreibst, ich finde das hässlich, dann denke ich oft so, hättest du doch dein Boot nicht gepostet, weil dein Eimer aus 1972 sieht aus wie Captain Brauner Bär. Weißt du, das ist das Schanzkleid in Hornhaut Umbra. Da muss ich sagen, es ist, und man muss sagen, alle Boote, die also jetzt irgendwie 10, 15 Jahre alt sind, wurden damals als hässlich betitelt, jetzt als neu. Ich finde diese ganze Segler-Szene, also so im Großen, ja, also ich sag mal, das ist ja meistens der Fahrtensegler-Bereich, hängt sehr oft hinterher. Ich habe auch für eine übernächste Kolumne nochmal ein Thema mit einem Zubehörteil, wo ich denke so, an euch sind 5 Jahre vorbeigelaufen. Also ihr kriegt das nicht mit, was draußen passiert. Das mag jetzt sehr arrogant klingen, aber ich finde, also ja, also hässlich, ich finde es nicht hässlich. Ich finde dieses Boot zum Beispiel total schön. Ich finde auch Scarabooks total geil. Ich würde mich da, hat auch ganz viele Vorteile. Jetzt vielleicht nicht auf der Ostsee, wenn du nach Maastal fährst, aber sonst finde ich die Bugform, finde ich auch das Innendesign total cool. Das hat ein bisschen was vom Katamaran, finde ich, so von der Luftigkeit.
Ja.
Also ich finde es ein cooles Boot. Ich möchte es nicht fahren, weil ich nicht foilen möchte. Warum ich nicht foilen möchte, erkläre ich am Freitag in der Kolumne.
Ja, das ist ja wirklich noch zu sehen, aber wie gesagt, ich glaube da auch nicht dran, dass das jetzt permanent durch die Gegend foilt und auch sicherlich nicht so früh wie so ein Imoca, aber das wird so unterstützende Flügel sein, die Performance einfach jetzt verbessern, aber das eigentliche Ding ist, glaube ich, genau diese SCO-Form, deshalb nennen sie es ja auch so abgerundet, SCORE mit AW statt OW. Und das ist ja eher so der Punkt, wo man jetzt sagt, ich meine, klar, beim Segeln geht es ja viel darum, um Ästhetik, was, wenn man sich die alten Zwölfer, wir sehen ja auch auf Drachen, wenn man sich so einen Drachen anguckt, diese klassische Bootsform, finde ich auch, da ruht das Auge so ein bisschen drauf. Aber diese ganzen Geschichten hatten wir auch schon drüber gesprochen, Bugformen ändern sich, Löffelbug, gerader Steven.
Ja, ich finde natürlich, wenn ich
hier... sah hässlich aus, sondern ist jetzt schön.
Ja, ich finde, wenn ich hier in Kiel irgendwie in Hasselfeld am Strand sitze, es fahren natürlich wahnsinnig viele schöne alte Segler vorbei. Ich mag das auch, so ein Löffelbug. Ja. Oder, weiß nicht, so ein Spitzgatter hinten. Mir gefällt das auch, aber ich würde es mir jetzt, weiß ich nicht, es ist jetzt nicht State of the Art. Also es ist schön. Ich finde auch zum Beispiel alte Autos oftmals sehr, sehr schön, aber heißt ja nicht so, dass ich es heute noch so bauen muss. Und wenn man sich nur mal so Steven-Formen angucken, also ich weiß noch, als ich so ins Segeln reinkam, so um die Jahr 2000, wurden diese geraden Steven so...
Ja.
Die wurden total kontrovers diskutiert und das kann man nicht machen. Und das sieht nicht, ich weiß immer, der sieht nicht schiffig aus.
Ja, schiffig, dieses Wort. Ja,
ich lese gerade ein altes Buch über James Cook. Muss ich sagen, wenn der jetzt sagen würde, das sieht nicht schiffig aus zu einem Sechser oder zu einem Zwölfer, muss man sagen, ja, du hast recht, aber ich meine, es entwickelt sich ja weiter. So, jetzt mittlerweile haben wir negative Steven, die übrigens auch zum Teil Sinn machen, je nachdem, wo du segelst. Und die Leute haben es akzeptiert. Also gerade, du kannst dir jetzt nicht mehr vorstellen, dass die neue Hanse mit so einem Löffelbug rauskommt. Dann würden die Leute sagen, habt ihr eine Meise oder was ist das, Retro?
Ja, eben.
Also,
so. Ich glaube, bei dem Plattbug oder so, wie man es am Abend hat, gab es ja auch die großen Diskussionen, als die ersten mit diesem sogenannten Plattbug rauskamen, hässliches Entlein oder nicht. Ich sehe es dann auch die letzten, wie lange ist das her? 5 Jahre oder so, als es rauskam. Da war ja gar nicht klar, ob das überhaupt funktioniert. Aber inzwischen sieht man eben diese ganze Mini-Szene, 6,50 Meter Boote, die mit diesem, wo man denkt, wieso haben die so einen breiten Bug? Oder das hätte man sich nicht gedacht, dass es einen Performance-Effekt hat. Wieso ist man da nicht früher drauf gekommen? Und jetzt sehen die alle so aus, die Serienboote. Naja, wir sehen ja auch bei den Imokas, ist es zwar nicht ganz so dramatisch geworden, wie es eigentlich gedacht, aber so von Sam Davies oder Sam Manoir, der Konstrukteur, der hat ja nun einige von diesen Booten gemacht. Und das ist einfach, scheint ja irgendwelche Performance-Vorteile zu haben. Und jetzt ist es, weißt du, wenn du jetzt ein Fahrtenschiff gebaut hätten und ja, wir machen es vorne mal so breit, weil dann kann man da besser schlafen, das hätte ich schon ein bisschen komisch gefunden. Aber das scheint ja irgendwie so ein doppelter Effekt zu sein. Also das ist, du hast vorne mehr Platz und ist ja auch noch schnell. Also da das jetzt ein Konstrukteur entworfen hat, der sich da wirklich auskennt mit dieser Art von Booten, scheint das jetzt nicht irgendwie so ein Spaß-Ding zu sein. Ist ja auch schon angefangen zu bauen. Also ich stoße immer öfter mal auf solche Renderings, wo man denkt, oh Gott, was hat's, der hat da, ist einer auf Drogen, was hat er sich denn da jetzt ausgedacht? Aber das, ja, also spannend zu diskutieren. Ich finde ja eigentlich das Beste an diesem ganzen Thema, dass man überhaupt mal ein Boot sieht, das sich unterscheidet von anderen. Und
ja, genau. Ich finde es auch immer, ich finde sowas sehr wohltuend. Es wird seine Klientel finden. Übrigens, wer so breite, platte Buge. Ist es Buge? Wer den Platten ja, nicht mag.
Bestimmt. Büge vielleicht.
Büge. Der darf aber auch nicht klatschen, wenn ein Plattbodenschiff vorbeifährt aus Holland. Ne? Die, ja, die sehen genau. zum Teil genauso.
Die Holländer kennen das ja schon, natürlich.
Ja, das hat ja auch, das hat ja auch jemand mal gemacht vor vielen, vielen Jahren, weil es Sinn macht. So. Also ich finde, es ist ja, ja viel zugelassen. Ich meine, man muss ja auch sagen, man kann es ja immer mit dem Automobilvergleich vergleichen oder im Mobilbereich vergleichen. Ja, die leben ja alle in friedlicher Koexistenz. So ein SUV und eine Limousine und ein Coupé und ein Cabrio und der Landy, der vorbeifährt und so. Jeder hat ja irgendwie seine Berechtigung. Also jetzt die Menge an SUV muss man mal sagen, dahingestellt. Aber es muss ja nicht immer alles gleich aussehen. Und wenn man sich dieser Masse an oft wirklich sehr aufgeregten Menschen, die sich aufregen, wenn ein Steven irgendwie nicht nach ihrer Form entspricht, gehen würde, wird jedes Boot gleich aussehen. Also, gut, jetzt muss man sagen, jetzt kann man dagegen
was es ja auch fast tut. Du.
Ja, wenn man sagt, bei den Großserienwerften, egal ob Französisch, Deutsch oder irgendwas ist, da hätte ich auch Probleme, die zu unterscheiden, aber das nervt ja auch viele, aber da kann man doch sagen, ey, wie cool, dass es sowas gibt. Also ist doch, es muss ja niemand kaufen. Das ist ja das Gute an der Sache.
Das ist der Punkt. Also ich habe was zu reden, das ist eigentlich auch ganz wichtig, ja.
Ich habe es nur am Fäulen festgemacht und das ist immer so ein Thema, was mich irgendwie umtreibt, so.
Ja.
Wo ich sage, nein, wir werden nicht alle Fäulen. Ich bin es heute sehr
aber schön. Da bin ich gespannt.
Ja, ich habe im Photoshop ein sehr
schönes Bild zusammengebaut. Ja, weil das ist ja natürlich, die Frage, ich meine, das ist ein next big thing, kriegt man denn so ein Boot auf die Foils? Du hast ja völlig recht, also das ist, kann durchaus, ich erinnere mich ja auch dran, was war denn der erste Fahrtenkatamaran, so hieß es, auf Tragflächen, ist halt auch der America's Cup noch bis Bermuda 2017 ja auf Katamaranen mit Tragflächen gefahren, dann haben sie ja auch danach so ein hier Gunboat hat so ein, ich weiß nicht, ein wunderschönes oranges, einen orangen Katamaran gebaut, alles so im Umfeld des America's Cups und das war ein Teil, wo du, ja, ein Fahrtenkatamaran
anfängst. Na gut, das erste, glaube ich, wer so gefoltert ist, wenn ich mich nicht recht erinnere, ist das hier Alain Thibault, ne, mit seinem Hydroptera.
Ja, aber ich meine jetzt tatsächlich Cruising, ne? Also ach so, Cruising, die haben das Ding, ja genau, da war richtig, sollst du drauf wohnen und dann wurde das auch mit automatischem Foils unter den Katamaran. Ja, bloß dann ist das irgendwie nach den ersten zwei Fahrten ist die Kiste halt umgekippt und das war ein bisschen kontraproduktiv. Das hat sich nicht so richtig durchgesetzt, weil das
umkippen
ist. Kannst du noch so viel erzählen? Ja, wir haben den Fehler ausgebaut, wir haben das alles hinbekommen, aber das ist marketingtechnisch kommst du da glaube ich nicht so gegen an mehr und das muss ja 2017, 18, 19 sowas gewesen, ich weiß es gar nicht mehr.
Ja gut, ich persönlich habe ein Foiler Trauma, wie gesagt, also nicht Trauma. Ich würde es jederzeit wieder machen, aber ich möchte es halt nicht selber machen. Wie gesagt, ich habe ja schon mal hier im Podcast auch erzählt, dass ich mal auf dem zur Kieler Woche auf dem Hydroptera mitfahren durfte, mit 49 Knoten. Ich wusste nicht, was die da machen, ganz ehrlich. Also und ich vermutlich.
Der scheiß Fahrtwind auch die ganze Zeit, ne?
Nein, du weißt doch gar nicht, woher der scheiß Wind kommt. Das ist das Lustige auf der Karre. Ja. Also da fängt's mal an, ja. Muss ich jetzt heißen oder wenden? Keine Ahnung.
Nie von hinten.
Keine Ahnung, weil ich weiß überhaupt nicht, wo der Wind herkommt, ja. Da bräuchte ich jetzt
da. Der wahre Wind, meinst du?
Ne? Ja, aber der ist ja auch. Das ist ja entscheidend. Der kommt ja immer von vorne aus an der Karre. Du fährst ja immer hoch am Wind mit dem Ding.
Ja, aber nicht Problem. Der wahre Wind. Der wahre Wind ist ja immer gleich und der
ist aber egal.
Scheinbare Wind können wir auch mal hier diskutieren.
Der ist aber egal, wenn du bei 50 Knoten Wind mit 49 Knoten ballerst, ist dir der wahre Wind auch irgendwie.
Ja, also, hast du völlig recht.
So.
Hast du völlig recht.
Ich finde es aber bemerkenswert, seit ich in Kiel wohne und hier an der Förde sitze, ich finde schon, ich habe echt unterschätzt, aber ich denke so, ach komm, irgendeiner foilt immer auf dem Wasser. Du siehst immer irgendeine foilen. Also immer ein Segel, was wahnsinnig schnell ist. Oder manchmal auch drei hintereinander. So. Aber es sind halt keine Fahrtenschiffe. So, und da glaube ich, dass in dem Bereich, das kommt am Freitag mal geschrieben, warum ich mir niemals vorstellen kann, dass sowas passiert. Wenn man aber Lust hat. Da bin ich
wirklich gespannt.
Ja. Hast du ein Abo bei Segelreporter? Sonst kannst du über meinen Account reingehen. Okay, es geht, glaube ich. Dann kann ich halt nicht ran. Ja, aber wenn man sich allerdings seine was hat man denn? Halber Grassi 29 von 1973. Jetzt kriege ich wieder einen drüber, weil es wahrscheinlich gar nicht gibt, das Boot. Umbauen lassen will. Wen kann man fragen? Wie kriege ich Volz dran? Helge.
Helge.
Helge, ich habe Helge eine ganz andere Frage gestellt und damit danach kommen wir mit dem letzten Thema für heute. Ne?
Der Tipp des Monats. So, eine kurze Rubrik zwischendurch und zwar der Tipp des Monats. Diese Rubrik wird unterstützt von unserem Partner, der Firma von der Linden in Wesel. Von der Linden kennt wohl jeder Segler, der schon mal mit Farbrolle, Schleifpapier oder Spachtel am Boot gearbeitet hat. Denn von der Linden gehört zu den renommiertesten Unternehmen in Deutschland und Europa, wenn es um das Thema Lacke, Farben, Harze und Bootsbaumaterialien geht. Und vertreibt in Deutschland bekannte Marken und Produkte wie zum Beispiel West Systems, Epiphanes oder Allgrip. In dieser Rubrik bekommt ihr jeden Monat einen neuen Tipp für euer Refit oder was immer ihr gerade so am Boot macht. Deshalb gibt Helge von der Linden regelmäßig Tipps per WhatsApp-Sprachnachricht.
Hallo Stefan, Mensch, das ist ja jetzt mal wieder eine interessante Frage. Wie kommen eigentlich diese vielen kleinen Bläschen manchmal auf oder in eine Lackschicht? Du hast gesagt, das war bei Gisela im Innenbereich auf dem Klarlack oder im Klarlack. Das ist in den meisten Fällen eigentlich ein Problem von Feuchtigkeit. Meistens eher von unten als von oben, weil das ist das, wo die Geschichte sich drauf bezieht. Aber ob es das nun wirklich ist, das kann man nicht immer genau sagen. Es gibt natürlich jede Menge mehr Sachen, die darauf hinweisen können, dass etwas anderes ist. Aber Feuchtigkeit ist eigentlich oft das Thema. Für jedes Boot gilt, möglichst schön gut belüftet, den Innenraum zu halten, vor allen Dingen auch, und das ist halt manchmal das Problem, gerade bei Stahlschiffen, dass dann Kondensfeuchtigkeit auf der oder auf der Innenseite der Außenhaut entsteht und dort halt eine erhöhte Feuchtigkeit ist und das ist dann verkleidet mit einer Sperrholzgeschichte oder mit einem anderen mit einer anderen Holzverkleidung und das ist wiederum halt ganz doof, wenn Feuchtigkeit von hinten aus dem Holz kommt. Also das kann man am besten vermeiden, indem man möglichst den Innenraum gut lüftet und Kondensfeuchtigkeit vermeiden hinter einer Verkleidung, die schon drauf ist. Das ist eigentlich fast unmöglich. Da muss man halt, müsste man das ganze Ding aufmachen und die Außenhaut isolieren, mindestens so eine thermische Schutzschicht. Da gibt es interessante Beschichtungen heutzutage, die dann verhindern, dass die Oberfläche kondensiert. Dass einfach an der Oberfläche diese Temperatur niedriger ist als der Taupunkt. Und wenn der Taupunkt dort herrscht, dann kondensiert sozusagen die Luftfeuchtigkeit oder ja die Luftfeuchtigkeit kondensiert dann auf der Oberfläche. Das ist das Problem. Wie kann man das beseitigen? Tja, hast du selber schon gesagt, abschleifen und neue Beschichten dafür sorgen, dass dahinter eine Belüftung ist. Wenn irgendein Hohlraum da ist, dann irgendwie oben und unten Lüftungsschlitze einbauen, irgendwie solche Sachen machen, damit die Feuchtigkeit oder damit die Luft nicht kondensiert, sondern damit die Luft zirkuliert und dann so den eigentlich niedrigen Feuchtegehalt in der Raumluft auch hinter die Verkleidung bringt. Das wär's.
Danke an Helge. Übrigens, wenn ihr Fragen habt zu allen Bootsbauthemen, steht euch von der Linden telefonisch jederzeit mit Rat und Tat zur Seite und berät euch gerne. Einfach anrufen unter 0281 3383 300. Es ist immer besser, einen guten Rat vom Experten einzuholen, als sich irgendwo in Foren schlau zu machen oder irgendwo Quatsch aufzugreifen. Also ruft gerne an oder guckt in die Shownotes, da verlinken wir die Seite www.vonderlinden.de. Und jetzt geht's weiter mit dem Podcast und die Werbung ist zu Ende.
Danke, Helge. Eine Frage, die wirklich von meinem Boot kommt. Ich hatte noch ein lustiges Thema. Wir sind ja heute Off-Regatta sozusagen hier, also nach SailGP. Ich habe echt viele Nachrichten gekriegt und Kommentare zu der Kolumne, die ich geschrieben habe, über die, ich weiß nicht, das Flaggenverhalten mit Gastland. Ja, ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Flaggenzeremonie,
Das
Parade,
Thema.
keine Ahnung. Also die Seemannschaft ist es ja nicht, aber so wie man eigentlich mit Flaggen, Gastlandflagge und
Ja.
dem Adenauer, wie es in Deutschland heißt, in deutschen
Adenauer.
Häfen umgeht. Und ich hab ja darüber geschrieben, habe gesagt so, also ich mache es davon abhängig, wo ich bin. Das ja irgendwie Mommark, Carsten Jensen Kock, der war sogar auf meiner, der Hafenmeister, der war sogar auf meiner Hochzeit in Gråsten, habe ich ja geheiratet, damals in Dänemark. Der macht sich immer total Mühe und geht mit seinem Jagdhorn rum und bläst zum Zapfenstreich und alle rollen die Flaggen ein, mache ich das auch. Ansonsten mache ich es nicht. Also wenn da sich keiner rührt, mache ich es auch nicht. Ich finde nur immer bemerkenswert, jetzt bin ich wieder bei den Medien, die sich sozial nennen, dass das. Und auch nicht nur da, muss man sagen, dass das seitdem ich segel, also seitdem ich mich erinnern kann zu segeln, ist das immer ein Thema, wo es teilweise Wutausbrüche gibt. Also wirklich Leute richtig
Ja,
wütend werden,
stimmt. Mit
weil entweder,
Großbuchstaben schreiben, ne?
ja, weil entweder Leute den Adenauer reinholen oder meistens nicht reinholen. Ich habe sogar mal, muss ich, wir waren ich glaube, in Schweden. Da sind wir also wir heißt damals mit meinem Freund Jochen, mit der ETAP, haben wir diese Filmtouren, die wir das ganze Ostsee abgefilmt haben, sind wir irgendwie bei relativ viel Wind abends in Arild angekommen, in Schweden am Kullen. Und dann habe ich noch schnell so die Gastlandflagge, die schwedische, rangetüdelt, habe die hochgezogen, dass man da irgendwie auch mal ordentlich reinfährt. Wir waren auch irgendwie komplett runter, weil wir sind nur gesegelt, das haben nur gefilmt, nur gesegelt, drei Häfen am Tag weiter, 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 weiter. So, und dann hat mich morgens ein deutscher Segler in Arild am Kullen angesprochen und der war auch sehr schmallippig und da gesagt, dass ich das überhaupt nicht gehören würde, wie ich diese Gastlandflagge da angetüdelt habe. Die war halt, ich
Wahnsinn.
sag mal so, 3 Zentimeter unter der Saaling, weil ich so mit so zwei Palsticks die angebunden hatte. So schnell wie es ging, das war halt der schnellste Knoten, den ich konnte. Das heißt, die war nicht komplett und der hat sich wirklich aufgeregt. Und dann im nächsten Zug hat er
Ach,
gesagt,
ein
so,
Local, oder? Ah.
ein deutscher
Ein
Segler
Deutscher, ach
in
so.
Schweden. Ja,
Ach,
ja.
nicht nur.
Nein, ein
Okay,
Blockfahrt. Und dann hat er sich als nächstes
ja.
aufgeregt über unsere traditionell sehr kleine Heckflagge, also den Adenauer, die
Ja, national.
ich habe mir jetzt gerade für Gisela, weil ich brauche jetzt eine jetzt, wenn ich wieder auf der Ostsee unterwegs bin, in Binnen brauchst du ja keine Flagge, da fahren Leute, ich möchte gar nicht sagen, was in Brandenburg in Flaggen rumfahren, aber egal. Das ist eigentlich eine Gastlandflagge, die ich mir geholt habe. Die hängt dann da hinten dran. So. Ich finde es aber okay, wenn Leute sagen, meine Flagge, mein Adenauer ist 40 Meter groß, ist größer als mein Parasail. Ist alles okay. Ich weiß noch mal nicht, warum er sich so aufregen muss. Darüber habe ich ja auch geschrieben. Es gab aber sehr viele Nachrichten, sehr viele Kommentare auch. Was machst du
Aber
denn? Nimmst du denn abends
ja.
an Adenauer rein?
Ja, ich überlege gerade. Ich weiß nur, mir fällt ein, dass ich habe, glaube ich, eine meiner ersten Geschichten, die ich mal als Volontär noch bei der Yacht damals geschrieben habe, die ging über Flaggenrecht. Und da musste ich mir auch,
Das
bin ich da
war
so ähnlich dran gegangen
1941,
wie du.
ne?
Boah,
Ja, genau.
ja, so ungefähr kurz nach dem Krieg. Und da fand ich dachte, oh Gott, was ist das denn jetzt für ein Thema? Da steckt ja nun gar nichts drin. Aber das habe ich jetzt noch erinnert, dass ich doch sehr erstaunt war. Wie gesagt, es gibt ja da Paragraphen noch und nöcher und
Ja, klar.
du hast ja auch darüber geschrieben. Also ist da nicht sogar festgeschrieben, wie groß die Flagge sein muss? Also jetzt rein rechtlich, dass du da irgendwie Strafe bezahlen musst oder ich.
Weiß ich, ja, ich glaube, ja, das gibt es, glaube ich. Müsste ich mal
Ja,
gucken. Ich schreibe ja auch über so einen Mist immer, aber
Flaggenrecht.
ja, ich weiß, es
Ja,
gibt das Flaggen, es ist doch sehr
das.
kompliziert. Ich weiß, dass
Ja, eben,
ich
genau.
vermutlich, ich sag halt so, da geht meine Ästhetik, meine persönliche Empfinden, also meine persönliche Empfinden über Strafe, weil ich vermute, die Strafe für eine zu kleine Heckflagge wird A, nicht ausgesprochen und B, nicht besonders hoch sein. Also die werde ich schon, ich glaube, die
Alter, bist ein
Ersparnis.
richtiger Anarchist, du.
Ja,
So, die
richtig,
Faust in
richtig.
der Tasche,
Ja,
oder?
klar. Also der Molotow-Cocktail
Yeah.
steht immer auf dem Bug. Nee, aber ich vermutlich das, was ich an der Heckflagge spare, kann ich mir dreimal diese Strafe. Nein, was du natürlich
Das
nicht darfst, zum Beispiel habe ich auch schon gesehen, dass Leute diese Bundesdienstflagge fahren. Weißt du, diese
Ach
Adenauer mit
so,
dem
ja,
Adler in
gibt
der
es auch
Mitte.
nochmal.
Gibt's auch.
Stimmt.
Das
Ja, aber
gibt's.
es gibt auch, ich weiß auch, dass man zum Beispiel für belangt werden kann, wenn die Deutschlandflagge komplett ausgefranst ist oder so, weil man dann dieses Tuch oder dass man den Adenauer nicht richtig wertschätzt. Also solche Geschichten. Aber
Ja, da
zu
muss man
deiner
sagen,
Frage, ich fand es auch immer,
ich würde sie auch
ja.
austauschen. Wenn ich jetzt irgendwie 4 Monate unterwegs bin und dann ist sie zu Franz und ich kriege jetzt nicht überall einen Adenauer, also und dann fahre ich hier hin und dann werde ich dafür, keine Ahnung, vor Sassnitz angehalten, da muss ich sagen, dann rege ich mich weniger über die Strafe auf als über den Belangenden. Weißt du, ich denke, wenn das dein Problem ist.
Ja, na, definitiv, das ist ja so. Und ich will ja auch nur sagen, dass es da, ich habe mich gewundert, dass es durchaus da irgendwelche Rechtsprechungen gibt. Ich habe aber nicht gesagt, dass ich die gut finde. Also das sind ja eher so Überbleibsel aus vergangenen Zeiten, die dann auch nicht unbedingt heutzutage noch viel Sinn machen. Ich glaube aber, also wenn ich so überlege, ich glaube, ich roll, wenn die hinten so ganz aus an Flaggenstock hängt, dann haben wir sie oft reingeholt halt. Ja, aber das haben wir bestimmt auch schon vergessen. Aber ist jetzt auch nicht so, dass ich ja sklavisch oder Flaggenparade mache irgendwie. Aber ja, ich finde es, ehrlich gesagt, noch nicht so richtig viel Gedanken darüber gemacht.
Nein, mir ist es auch egal. Also
Aber
mir ist es
ja,
wirklich
das ist
völlig
schön.
egal. Ich habe auch in der Kolumne geschrieben, dass ich mich immer frage, also wenn ich auf dem Boot bin, bin ich total entspannt. Mir ist es wirklich egal, was jemand mit seinen Flaggen macht. Also solange da nicht eine bestimmte Flagge hängt, aber so, wenn einer den Adenauer draußen lässt oder reinholt, ist für mich wirklich nicht, also ich denke da gar nicht drüber nach, ich gucke da auch nicht nach. Ich frage mich immer, was an Bord schieflaufen muss, wenn du abends durch die Häfen gehst und Flaggengrößen bewertest. Also ich habe das auch
Ja,
geschrieben,
das ist doch
das
genau
hat
der
für mich wirklich
Punkt,
was
genau.
mit Heckenhöhe
Ja.
messen. Also
Ja,
ich.
eben, das ist genau das Thema. Und das ist leider bei uns im Segelsport, hatten wir, glaube ich, auch schon mal kurz das Thema angerissen. Die Leute halt auch in unserer Szene naja, mit erhobenem Zeigefinger durch die Gegend gucken. Und das geht ja dann weiter beim Schneckendrehen oder so, ne? Also nach dem Motto, finde den Fehler, wer macht denn irgendwas nicht richtig oder hat die Fender da falsch oder das ist leider so ein bisschen. Ich glaube oder ich denke immer daran oder hoffe oder gehe davon aus, und lass es mal so formulieren, dass eigentlich der Anteil unseres Klientels oder Leute, die sich auf dem Segelboot bewegen, da noch deutlich geringer ist also der Blockwartanteil als in der normalen Community. Will da jedenfalls dran glauben,
Glaube ich auch.
dass die Leute
Also,
eben doch eigentlich
das
entspannter
glaube ich
sind
auch.
und da hoffe ich. Trotzdem gibt es sie natürlich und ich mag aber auch nicht. Und deshalb klingelt bei mir auch immer so das Wort Seemannschaft im Gehör, weil es Seemannschaft doof ist, sondern alles, weil das Leute immer so dieses Wort gebrauchen, wie so, oh, das ist doch schlechte Seemannschaft.
Ja, das
Und
ist das, ist übrigens
ja.
das Wort aller, und
Ja.
so als Schreibender, der klar, fast überwiegend den Wassersport schreibt, aber auch nicht nur. Ich muss sagen, wenn es irgendein Wort gibt, was mir wahnsinnig leid tut, dann das. Weil es wird so malträtiert, weil es hat, man muss sagen,
Ja,
den
genau,
Adenauer
das
abends
arme
reinzurollen,
Wort.
hat nichts mit Seemannschaft zu tun. Es hat auch eine alte
Definitiv.
Fendersocke, hat nichts mit Seemannschaft zu tun. Übrigens, die meisten wissen es ja, dieses Flaggen reinholen, das habe ich auch so genannt, ist eigentlich nur Folklore, weil das kommt von früher. Die Tücher waren wahnsinnig teuer und die fransen halt aus, je länger sie draußen sind. Deshalb hat man sie abends reingeholt, wo man sagte, pff, so, sparen wir uns ein bisschen Kohle. Ist heute nicht mehr so, weil so eine Flagge kostet halt 3,50 €. Sollte man ausgeben können, wenn man so ein Boot hat, gehe ich mal von aus. Also das ist jetzt, hat jetzt mit Seemannschaft wirklich überhaupt nichts zu tun. Gar nichts. Aber das wird halt, ich weiß, das ist auch immer so, das ist so ein Schwank. Ich bin immer so ein Profilstalker. Also wenn Leute sich besonders aufregen, gucke ich mir wahnsinnig gerne die Profile an und die scrolle auch weit
Also
runter.
Social Media.
Social Media, ja. Und wenn du siehst, dass sich jemand über eine belegte Klampe, wo der Kopfschlag so noch richtig war, aber die Leine nicht zurückgeführt. Irgendwas war da. Hat sie tierisch aufgeregt, ein Foto im Hafen von dem Nachbarlieger gemacht. Und dann gehst du aufs Profil und du siehst das 35. Foto. Ich habe echt weit runter gescrollt. Ist sein Haus. Und ich denke so, vielleicht kümmerst du dich erstmal um deinen Schottergarten. Ja? Schottergärten sind in manchen Bundesländern verboten. Nein, weißt du, was ich meine? Da denkt man so, ach Jungs, ey, ich find's, also man muss jetzt sagen, dass als so schreibender Medienfredel muss man immer Themen suchen, wo das die Leute lesen. Es ist ja jetzt auch kein Problem in Häfen. Also ich mache da jetzt wahrscheinlich auch eine größere Nummer, dass es ist. Aber es ist immer lustig und ich glaube, also so aus meiner Erfahrung, ich bin ja viel in Häfen gewesen, weil ich ja weniger segle, als in Häfen zu sein, weil ich immer kleine Schiffe habe, da hast du mehr Hafentage. So die Community selber, es ist ja schon immer total nett und angenehm. Also du hast selten mal, und ich weiß, wovon ich rede, ich hatte in Brandenburg einen Kleingarten, ne, über Jahre.
Das sind ja auch Gründe, du.
Ja, da konnte ich mal, ach Gott, da könnte ich eine eigene Postkastreihe drüber machen. Aber,
Gartenzwerg.
Ja, so. Ganz anders. Ja, die Bildzeitung war im Spiel. Aber das würde jetzt zu weit führen. Die Anzahl der Blockwarte ist schon wesentlich geringer, muss man sagen. Viel, viel geringer. Aber es gibt sie halt.
Ist so, ne?
Und ich frage mich aber immer, weil ich kann halt, das kennt man ja vielleicht, wo man denkt, ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen, weil ich kann mir nicht vorstellen, wie man an Bord, wenn man auf dem Boot ist, solche Gefühle haben kann. Also das Gefühl zu haben, ich muss jetzt rumgehen und gucken, ist der Knoten richtig.
Das ist ja eigentlich mit dem Gang, mit dem Schritt an Bord ist, falls man so Gefühle mal hatte und genervt ist beim Autofahren oder weiß ich nicht, durch die Stadt und gehst dann aufs Boot und eigentlich ist ja genau dieser Schritt aufs Boot, da sind alle diese Gefühle weg, so sollte es jedenfalls sein oder so ist es ja auch oft, das ist irgendwie so ein Effekt, glaube ich, der uns alle irgendwie verbindet, der es schon mal vielleicht so, und wenn auch nur unbewusst wahrnimmt, aber sei es du bist irgendwie Freitagabends gehetzt irgendwie durch den Berufsverkehr auf deine Yacht, um am Wochenende dann Schlag mitzumachen. Und der Moment, wo du da aufs Boot steigst, da gefällt so alles von einem ab. Das ist genauso bei der, weiß ich nicht, Donnerstagsregatta, Mittwochsregatta auf der Alster, das haben wir oft drüber geredet, wenn die Segel anfangen zu knistern, so, dann hast du dieses Geräusch, ach, alles ist weg. Und das macht es doch eigentlich aus. So. Wobei, mir fällt gerade noch mal ein, dieses Flaggenthema ist mir gerade durch den Kopf geschnitten. Meinst du nicht auch, dass, ob das vielleicht auch ein größeres deutsches Problem ist? Weil ich habe so überlegt, wenn ich so in Dänemark so den typischen Dänen, wo man sagt, oh, was für ein toller Salzbuggel, der dann auch mit seinem schnittigen, ja vielleicht sogar Scherenkreuzer dann in den Hafen fährt und der dann hinten so eine Flagge dran hat, die muss ja dann genau mit dem Zipfel, die haben ja noch so einen Einschnitt da in der Dänenflagge, Zipfel hinten im Wasser so ein bisschen hängen und die machen ja so einen richtigen Kult draus und da denke ich manchmal, also wenn das so eine deutsche Flagge ist, oh, was für ein Spießer, bei den Dänen denke ich, oh mein, ey, cool, irgendwie so. Und da komme ich auch gar nicht auf den Gedanken, dass das irgendwie so ein Megaspießer ist, aber
ich glaube, da müsste man
mit der Flagge ist Deutschland auch nochmal ein bisschen anders.
Ja, da müsste man wahrscheinlich jetzt in diesem Podcast mal Richard David Precht einladen, um darüber zu sprechen. Können wir mal machen.
Die Rolle übernimmst du doch sonst eigentlich.
Ja, ich habe, vielleicht liegt es auch, dass ich jetzt länger in Brandenburg gewohnt habe. Wenn ich so rumfahre und sehe dänische Flaggen im Vorgarten an einem Fahnenmast, habe ich keinen Gedanken. Also ich finde es schön, ich mag den Dannebrog. Wenn du hier durchfährst und siehst schleswig-holsteinische Flaggen, was du öfter mal siehst, habe ich keinen Gedanken. Wenn ich Deutschlandflaggen sehe, habe ich komische Gedanken, weil ich habe die in Brandenburg oft in Kombination gesehen und es mag jetzt, aber das ist jetzt wirklich, das geht jetzt viel zu weit, das ist jetzt mein persönliches Empfinden. Grundsätzlich ist nichts dabei, wenn man eine Landesflagge hochzieht, irgendwo, also es ist wirklich nicht, vielleicht ist es so, weiß ich nicht, als Deutscher bist du da ein bisschen komischer, vielleicht bin ich auch einfach wahnsinnig komisch, ich will jetzt nichts gegen sagen, ich finde aber, also ich persönlich würde niemals so, nicht weil ich Deutscher nicht mag oder sowas, gar nicht, oder weil ich sage, ich will nicht jetzt die Leute sehen, dass ich Deutscher bin, gar nicht. aber ich würde mir niemals so eine riesen Flagge hinten ans Heck hängen, die im Wasser baumelt. Also niemals. Eben, würde ich, eben, auf diese Idee würde ich nicht kommen. Kann man ja machen. Würde ich würde aber auch niemals.
Kenne auch gar keinen, aber nee.
Nein, aber es gibt auch Leute, die ihre Flagge dippen, wenn die Marine vorbeifährt. Da müssen die übrigens auch mit dippen.
Ja, wobei das finde ich, Pflicht. Da habe ich gerade überlegt.
Machst du das?
Das ist sogar, das, nee, aber wir haben es schon mal einen Spaß gemacht. Ich habe das ja dann immer gewusst. Oh, wenn man jetzt, ja, dann lag ja oft vor Schilksee, liegt da hin und wieder mal so ein Kriegsschiff, keine Ahnung, ein Truppentransport oder was auch immer. Und dann wird dann dran vorbeigefahren und machst du aus dem Spaß, dippst dann die Flagge mit deinem kleinen Schiff, ja, weil da auch hinten einer immer ist, der muss es, dann, der macht, muss dann darauf reagieren, oder irgendwer muss ja darauf reagieren, ne? Und das dachte ich, das wäre so witzig gemeint, aber man muss das, oder? Nee, man, ja, der muss es machen, wenn du es machst.
Ja,
aber
die sonst müssen auch das, nicht. Genau.
Die, ja, die müssen genau
die müssen
genau
das machen. Das ist, die nehmen die,
das habe ich so als Spaß,
die nehmen das sehr ernst.
Spaß mal erlebt. Ja, ja.
Ich finde immer das so lustig, weil ich lese gerade ein unglaublich tolles Buch. Ich habe so meine Liebe für die alte Weltentdecker-Literatur wieder entdeckt. Und ich lese ein, ich glaube, 700 Seiten Buch über James Cook, wo jemand dem hinterherreist und praktisch mit den, weiß ich nicht, Maori spricht. Und finde ich sehr interessantes Buch. Aber ich habe vorher auch dann, also ich lese jetzt diese ganze Literatur von diesen alten Seefahrern. Und ich finde es immer lustig, weil dann Leute sich immer auf die alte Seefahrt berufen. Und dann denke ich so, ja, das ist ein ziemlich schwieriges Thema, muss man sagen. Wenn man bedenkt, dass irgendwie in Australien wird gerade Cook aus sämtlicher Literatur verbannt, weil denen erstmal bewusst wurde, oh Gott, was hat der hier angerichtet, weißt du? So,
ja,
stimmt. Ja, also ich habe das ja, dieser Artikel hieß ja Brandschatzen auf Erö, weil dann müssten wir, wenn wir uns so an diese alten Traditionen, dann müssten wir erstmal nach Fühn fahren und erstmal Leute mit, es heißt immer schön, mit leichter Munition erstmal vorfühlen, bevor man die schwere Munition nimmt. Weißt du, mal einfach so ein Eingeborenen in die Wade schießen und sagen, pass auf, ich bin jetzt hier. Und wir müssten auch, das finde ich auch lustig, wir müssten auch unsere Boote, weil wenn dann die die Eingeborenen, die Leute auf Erö, Nägel oder Bolzen toll finden, müssen wir die denen schenken. Und da gab es ja schon Fälle, wo die Leute in den Eingeborenen so viele Nägel geschickt haben, bis ihr Boot nicht mehr schwimmfähig war. Weil die einfach die Frauen poppen wollten, weil die für jeden Nagel haben die sich hingegeben. Ja, das ist, so, ist ja, geil. Nein, aber deshalb denke ich so.
Du liest ja Bücher.
Ja, ich lese Bücher. Ja, also es geht eigentlich nur ums Poppen. Ja. Nein, aber es ist so, ich finde immer so die, es gibt viele in diesen Seglerkreisen, die sich auf diese alte, traditionelle Seefahrt beziehen.
Ja.
Wo ich denke, ja, da muss es, also, ja, finde ich jetzt schwierig, ist auch, habe ich auch so geschrieben, damals ist auch keiner so spaßlos gesegelt. Ne? Das war jetzt nicht irgendwie, wir fahren mal aus Bock nach Marstall, weil wir irgendwie einen Pölzer essen wollen. Aber gut, es war nur, es ist ja jetzt auch gar kein Thema, was die Welt bewegt. Ich mag das, also Segeln ist sowieso kein Thema, was die Welt bewegt, muss man ja sagen. Also außer vielleicht jetzt gerade die Vendée Globe. Aber es sind ja immer so lustige kleine Randthemen und ich mag das, mir darüber Gedanken zu machen. Und ich fand es so bemerkenswert, dass es sehr viel Resonanz hatte. Ich ganz viele Nachrichten über ganz viele Kanäle gekriegt haben und Leute, die gesagt haben, ja, aber das muss man doch machen. Und andere gesagt haben, oh, du sprichst mir aus der Seele und so. Da ist die Seglerseele wirklich geteilt. Und ich finde es okay. Also ich finde auch okay, wenn einer eine andere Meinung hat. Ich habe halt die, letztendlich sind wir alle auf dem Wasser und haben Spaß. So, weißt du was, wenn ich innerhalb der nächsten 2 Minuten Tschüss sage, dann sind wir unter einer Stunde.
Ach.
Oder hast du noch ein Thema? Cool. Wir können noch länger machen. Wir sind ja die Doldrums der deutschen Segelpodcast sozusagen.
Die Doldrums, sehr schön. Nee, du, weißt du, mir dreht sich jetzt auch langsam der Kopf. Ich muss gleich mal wieder, ist das gleich, guck mal, 19 Uhr war schon wieder Trackerzeit.
Das Tamagotchi wartet, genau.
Ja, Tamagotchi wartet. Gucken gleich noch mal, was was passiert ist. Aber wir freuen uns natürlich auch alle auf die Saison. Jetzt, wo dieser ganze Winter ist, draußen schneit hier im November, das ist ja echt eklig. Ich habe eben meinen Contender, der steht vor der Straße und ich habe jetzt Angst gehabt, weil es ja nun auch frieren soll oder kalt wird. Und ich habe beim Abhängen des Hängers, des Trailers, habe ich gemerkt, da rauscht was im Boot. Da ist nämlich irgendwie auch Wasser, und zwar im Boden offenbar auch drin, weil das ja nun Monate gestanden hat da irgendwie am Komasee. Und jetzt habe ich, bin ich eben mit eiskalten Fingern, habe mit dem Schwamm hinten aus dieser Luke, die, wo man so einen Deckel aufmachen kann, habe da Wasser rausgeholt, das war, weil ich dachte, oh Gott, das ist jetzt nicht so witzig, wenn das heute Nacht friert und da irgendwie Wasser zwischendrin ist. Das ist alles irgendwie nicht so lustig. Ich habe jetzt auch die Segel, die nassen Segel oder feuchten Segel in den Keller gepackt. Meine Frau wird sich gleich schon freuen. Aber das ist so meine Saisonvorbereitung, naja, oder Wintervorbereitung, ne? Ist ja irgendwie nicht schön. Also war die
ja, Vorbereitung ja, ist jetzt irgendwie, ist jetzt schwierig. Ich glaube, es sind noch so bummelige 110 Tage müssen es sein bis Frühlingsanfang. Also ein bisschen dauert es noch, aber.
Hallo, ich aus dem seglichen Winter durch. Wir kommen schon wieder die Einladung für Samstag. Wir segeln manchmal hier irgendwie aus so einem See, Bieler See da in Plön oder in Kiel. Jetzt mal müssen die Laser irgendwie weggestellt werden, weil im Hafenvorfeld wird irgendwie alles abgesperrt und keine Ahnung. Und wie gesagt, den Container weiß ich noch gar nicht, wo ich den hinstelle. Aber da gibt's zum Beispiel auch noch einen. Den Höhepunkt der Saison habe ich mir sagen lassen, die Bremer segeln den kalten Schlag. Und das ist, glaube ich, irgendwie im zweiten Adventswochenende ein Samstag und danach Glühwein. Irgendwo Gramker See habe ich nie, weiß ich gar nicht, was ist, so eine kleine Pfütze. Aber das kann großen Spaß machen. Insofern, die Saison ist noch voll im vollen Gange.
Wie sagt der Fußballer, vor der Saison ist nach der Saison, oder? Nee, ja. Andersrum, nach der Saison ist vor der Saison. Ja, geht doch mal los.
Ich muss jetzt auch Platz.
Ja, ich habe schon wieder, ganz ehrlich, ich habe schon wieder das Kribbeln in den Füßen, weil ich war gerade vor zwei Wochen bei Gisela und habe den neuen Motor. Ich habe jetzt einen Verbrennermotor gekauft.
Dann bist du auch mittendrin in der Saison. Ja, so ist das doch. So
musst du ja, und ich muss jetzt, ich muss jetzt planen. Ich habe ja ein hölzernes Vorstark und einen hölzernen Mast. Und die müssen mal komplett gemacht werden. Also muss ich komplett die Beschläge abziehen, abschrauben und alles schön nummerieren, dass ich wieder alles zusammenkriege. Nicht, dass der Mast hinten steht und das Vorstock irgendwie als Baum und so. Das muss ja alles passen. Macht, glaube ich, Sinn. Und das muss ich jetzt auch planen. Weißt du, weil es muss 10-mal lackiert werden. Ich denke so, ja, dann legen wir bald los, weil es geht ja bald schon wieder los mit dieser Saison.
Wollte ich sagen, und diese Gedanken und diese Arbeiten, die machen, die bringen einen ja auch durch den Winter. Das muss man aber mal so.
Also wenn die Vendée Globe vorbei ist, um nochmal die Vendée Globe ins Spiel zu bringen, und du hast noch nichts am Boot gemacht, dann husch husch, oder?
Ja, definitiv.
Dann wird's Zeit, dann also zumindest mal irgendwie mal reingeguckt zu haben, ob noch alles da ist.
Zumindest den Flaggenstock mal prüfen, ob der sich auch gut abnehmen lässt und wieder dran machen lässt. Damit
Flaggenstock mache ich mir selber, dieses Jahr habe ich mir überlegt. Mache ich wirklich selber.
Ah.
Ja, ich werde wieder das alte Digger-Prinzip mit der Pinne machen. Ich werde einen, mal gucken, so einen Besenstiel kann mir kaufen bei Amazon für 3 €. Und dann bei Helge, das habe ich damals auch gemacht, einen Carbonstrumpf drüber ziehen. Das Ganze lackieren und dann zwei Beschläge. Ja, Gisela kriegt schöne.
Kannst du ja patentieren lassen, das hört sich gut an.
Ich habe das auf der Boat Fit in Bremen, als ich sie noch gehabt, da habe ich aus einem Besenstiel meine Pinne gemacht. Aus einem Eschenbesenstiel eine Pinne gemacht. Dann habe ich zu Helge gesagt, hast du Bock auf so ein Projekt? Also, ja klar, der war auch da. Dann hat er mir das ganze Material gegeben. Dann stand ich morgens um 9 zur Eröffnung mit so einem weißen, ich nenne immer Sperma-Anzug, stand ich und,
ja,
und hatte diese.
Hast du gesehen, wie der Kollege hier Burton damit
ja, genau, so ähnlich
auf seinem Schiff rumgekommen hat? Ach, wir wollten ja nicht Vendée, aber.
Ja, genau. Kommt ja. Donnerstagmorgen in der Folge, ne? Da reden wir über.
Ja, genau.
Ich muss sagen.
Louis mit dem Sperma-Anzug.
Burton, genau. Und ich stand genau mit so einem Anzug auf der Bremer Bootfit, neben meinem Boot, Digga, und nahm diesen Besenstiel, den Carbonstrumpf drüber, schnitt ihn zurecht, und dann war Bolle damals noch mit, das ist ein Kollege von mir, und dann tippte er mir so auf die Schulter und sagte, dreh dich mal um. Und da standen so 40 Leute um mich herum. Und ich denke so, scheiße, die denken jetzt alle, dass ich Ahnung hab.
Ja, mit dem Anzug hast du das doch schon.
Ja. Ich überlege, ob ich diesmal den Trick mache, wirklich einen richtig leichten, weißt du, wie das geht, dass man so nur ein Carbonrohr macht?
Nee.
Mit Schaumstoff. Du musst einfach so ein Schaumrohr nehmen. Aha. Und dann beziehst du diesen Strumpf drüber, machst Epoxy drauf, das ist alles fertig. Und dann spritzt du Aceton rein. Dann entfleucht nämlich der Schaum und dann ist das Ding hohl.
Also nee, Schaum meinst du diese
so Schaumstoff,
Poolnudeln oder
ja, sowas? Genau, so eine scheiß Poolnudel, die kannst du halt mit Aceton kriegst du die raus. Genau. Nee, ich werde mir meinen Flaggenstock selber machen. Vielleicht einer mit Dip-Funktion per App. Carsten, bevor gespannt, wir jetzt weiter so einen wahnsinnigen Quatsch reden und unsere Zahl von fünfstellig wieder auf dreistellig geht, sage ich mal schönen Abend.
Dir auch.
Happy Tracking und wir sprechen uns mit unserer talentierten Nachwuchsseelerin. Wo ist eigentlich Miku jetzt? Der sitzt wieder in seiner der ist mit Teams-Meeting in irgendwelchen Kneipen und hört sich schon was für Donnerstag an, ne?
Genau, aus der Szene. Er sucht.
Ach, jetzt freue ich mich auch schon wieder auf die Wonder Globe, oder?
Ja, oder?
Ja.
Schon wieder los.
Schön,
aber unser nächster normaler Podcast wieder in 14 Tagen, ne?
In 14 Tagen, genau. Mit Helge und Sekuma.
Yo.
Ciao, ciao.
Gut.
Tschüss.
Tschüss.
Segelreporter, der Podcast mit Carsten Kemmling und Stefan Boden. Alle 14 Tage neu, alles rund ums Thema Segeln. Präsentiert von Sekuma. Rettungswesten made in Germany.